Mehr wollen die auch überhaupt nicht im Jahr 444 vor Christus. Die wollen einfach nur Frieden haben. Sie können nicht verhindern, dass die Feinde außenrum irgendwo ständig Widerstände zeigen und ständig Angriffe starten gegen die Leute von Israel, gegen die Einwohner von Jerusalem. Aber sie sehnen sich danach, so ein Auge in diesem Sturm zu erleben, so ein Zentrum, wo sie wirklich Frieden haben können, in Ruhe sich treffen können, ohne diese permanenten feindlichen Anstrengungen am eigenen Leib spüren zu müssen. Das war ihre große Sehnsucht im Jahr 444 vor Christus. Lange Zeit mussten sie in Babylon in der Gefangenschaft sein, wurden ins Exil verschleppt und endlich durften sie im Jahr 538 auf diesen königlichen Beschluss wieder zurückkehren in ihre Heimat. Und sie haben sich dann sofort daran gemacht, den Tempel wieder aufzubauen, ihre Häuser wieder herzurichten. 537 haben sie das dann versucht, wieder alles zu starten. Und dann gab es viele Enttäuschungen und Schwierigkeiten. Der Tempelbau ruht dann bis zum Jahr 520 vor Christus, weil sie es einfach nicht mehr geschafft haben. Immer diese neuen Angriffe. Permanent wurde ihnen versucht, das Wasser abzugraben, Steine in den Weg zu legen. Es war unvorstellbar schwierig. Und dann haben sie es geschafft, nach langen Widerständen im Jahr 515 vor Christus den Tempel endlich einzuweihen. Er strahlte in neuem Glanz und sie wollten sich treffen, um dort Gottesdienste zu feiern, Gott zu begegnen, ihn zu loben, Opfer zu bringen. Aber diese Zustände waren schrecklich. Immer wieder aufs Neue kamen die Feinde, haben Übergriffe gestartet, unvorstellbar. Und dann im Jahr 444 bekommt dann Nehemia diese Information. Er wohnte noch in diesem fernen Susa, einer der Metropolen von Persien, hat mitgekriegt, das läuft total schief hier in der Heimat in Israel und hat beschlossen, selber sich auf den Weg zu machen, die Reise anzutreten, um hier endlich mal Jerusalem wieder eine Stadtmauer zurückzugeben, die sie brauchten, um Frieden zu erleben. So ein Zentrum zu haben, wo sie sich ungestört treffen konnten, so ein Auge im Sturm zu haben. Und wir haben es in unserer Reihe Nehemia schon vor unserer Stille der Passionszeit betrachten können, wie es Nehemia gelungen war, die Bevölkerung zu mobilisieren, zu motivieren, dass sie es angepackt haben, allen Widerständen zum Trotz, sich an die Arbeit an der Mauer zu machen. Und sie haben es erleben können, es geht voran. Aber wir brauchen keine lebhafte Fantasie, um uns auch vorstellen zu können, wie den Feinden das überhaupt nicht gepasst hat. Dass auf einmal dieses Bauwerk vorangeht und sogar Gestalt gewinnt. Und die haben sich ständig neue Attacken überlegt, neue Wege überlegt, um dieses Projekt nun endgültig nicht nur ins Stocken, sondern gar zum Stoppen zu bringen. Und da blenden wir uns jetzt richtig ein in dieses Erleben von Widerstand. Und wir werden recht schnell feststellen, dass diese Widerstände lange nicht nur auf diese Leute von Jerusalem oder die Juden damals begrenzt waren, sondern jede Gemeindearbeit, die selber engagiert und einladend und eindeutig Position bezieht und Menschen für Jesus heute retten möchte, sieht sich genau solchen Widerständen ausgesetzt. Und wir möchten jetzt heute im Moment noch nicht mit Mauern bauen. Ich hoffe, dass in den nächsten zwei Jahren da ein bisschen Land sehen und eine vernünftige Lösung finden. Aber es geht in der normalen Gemeindearbeit schon richtig mit Widerständen zu. Nicht mit Waffengewalt, dass jetzt hier auf unsere Räume Terroranschläge verübt werden. Aber wir werden erleben, dass unsere Position Jesus gegenüber lang nicht jedem gefällt. Und manche ordentlich auch zu Widerstand und zu polemischen Attacken provoziert. Und wir können hier anhand von Nehemia auch sehr fein entdecken, wie man dagegen vorgehen kann, was in solchen Widerständen hilft, um Positionen zu beziehen und trotzdem das Bauwerk, die Gemeinde Gottes voranzubringen und dann sogar fertigzustellen. Wir schauen uns mal der Reihe nach an und betrachten zunächst einmal, wie die Gegner versucht haben, durch ihre Widerstände dieses Bauwerk zum Stoppen zu bringen. Zunächst einmal ist hier eine ganz komische Strategie festzustellen, die wir vielleicht genauso kennen. Es geht hier um Hohn und Spott. Nehemia schreibt das folgendermaßen auf. Sanballat, das war einer von diesen Feinden von Jerusalem. Sanballat war wütend, als er erfuhr, dass wir die Mauer wieder aufbauten. Er ärgerte sich sehr und verhöhnte die Juden. Zu seinen Landsleuten und den Mächtigen in Samaria sagte er, was machen die elenden Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie opfern? Werden sie es heute noch vollenden? Werden sie die Steine aus diesem Schutthaufen wiederbeleben, die doch verbrannt sind? Und der Ammoniter Tobia, der neben ihm stand, warf ein, was sie auch bauen, schon ein Fuchs wird ihre Steinmauer einreißen, wenn er hinaufspringt. Also so richtig mal die Bauarbeiten durch den Kakao gezogen. Ja. Das ist auch heute noch immer wieder festzustellen, und ihr werdet wahrscheinlich selber schon damit Berührungen gemacht haben, dass Christen an manchen, von manchen Leuten einfach nur so mitleidig belächelt werden. Ach, was wollen die? Ach, die schon wieder. Ach, der Leserbrief kommt aus der Ecke. Dann ist doch auch alles klar. Brauchen wir uns doch gar nicht länger darüber unterhalten. Die Christen werden manchmal gar nicht mehr ernst genommen. Oder manchmal sogar offen verhöhnt. Natürlich kann das auch immer viele hausgemachte Gründe haben, wenn Christen sich entsprechend daneben benehmen. Aber es scheint für viele Menschen völlig abwegig zu sein, völlig realitätsfremd, einem Gott zu vertrauen, den keiner sehen kann. Und dafür haben sie einfach nur Verachtung übrig, Spott. Wie kann man auch nur so blöd sein? Nun, die Leute um Nehemia lassen sich von diesem spöttischen Geschwätz nicht beirren und führen ihren Baueinsatz unvermindert fort. Die machen weiter. Aber das erhöht nun jetzt auf einmal wiederum bei den Feinden den Widerstand. Die schlagen eine neue Strategie an. Auf einmal, wenn sie merken, der Spott, der lähmt die nicht, die machen eher weiter. Also müssen wir was anderes uns überlegen. Wir versuchen es mal mit offenen Auseinandersetzungen. Es wird folgendermaßen beschrieben von Nehemia. Als Sanballat und Tobia, die beiden Freunde kennen wir bereits, und jetzt noch die Araber und Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer Jerusalems Fortschritte machte und die Lücken in der Mauer sich zu schließen begannen, kochten sie vor Zorn. Sie schlossen sich zusammen und planten, in Jerusalem einzufallen und Verwirrung zu stiften. Dieser Zorn von diesen Kandidaten äußert sich also nun in offenen Attacken, richtig massivste feindliche Angriffe. Sie haben sich nun zusammengeschlossen und erhöhen damit die Bedrohung für die kleine jüdische Bevölkerung, die sich in Jerusalem immer wieder trifft, bereits angesiedelt haben oder sich zu den Festen dort trifft. Die unterschiedlichen Interessen, die waren ja auch ursprünglich Gegner aus den unterschiedlichen Stämmen. Aber für dieses eine Ziel, das Bauprojekt zu stoppen, bilden die auf einmal eine Allianz, eine Koalition. Auf einmal vertragen die sich, nur um diese Juden fertig zu machen. Die eigenen Interessen, völkischen Interessen werden völlig hintangestellt, nur mit dem Ziel, Juda muss glatt gemacht werden. Damit wird nicht nur der Druck erhöht einerseits, sondern auch die Bevölkerung, die dort wohnt, mehr und mehr gespalten. Denn die Ängstlichen, die sehen diese Gefahr und diese Bedrohung und weichen zurück. Und die Mutigen, die fühlen sich auf einmal verlassen. Die fühlen sich im Stich gelassen. Die Gefahr ist absolut bedrohlich und sehr massiv, die Feinde hier an den Tag legen. Und wenn wir die Karte mal betrachten hier, dann merken wir, da zieht sich eine Schlinge zu hier rund um das Volk. Eine Dramatik an feindlichen Operationen hier. Der Sanballat, der gehört in Norden hier. Oben Samaria kann man es erkennen, oberhalb von der roten Linie. Dann der Tobia. Der Tobia kommt aus dem Osten, repräsentiert Ammon und runter bis Moab seinen Einfluss. Dann werden erwähnt die Araber, die gehen unten bei Idumea los und Aschdoditer, das ist heute die heutige Palästinensergebiet. Also ringsrum um dieses kleine Gebiet Juda haben die Feinde auf einmal mobil gemacht und haben diese Allianz und Koalition gebildet, um immer enger die Schlinge zu ziehen, bis irgendwann mal die Luft ausgeht. Und die Juden sehen diese Gefahr, sie sehen ihr ins Gesicht und merken, das ist ein Sturm. Das ist absolut lebensbedrohlich. Aber was wir erleben, ist eben kein Auge mehr im Sturm, sondern wir werden da einfach mitgerissen. Wir sind eingekesselt und haben eigentlich rein strategisch betrachtet keine realistische Chance mehr, dieser Umzingelung irgendwo entgehen zu können. Nun, das Bauprojekt selber war ja von dem persischen König erlaubt. Deswegen durften jetzt diese Feinde nicht irgendwelche kriegerischen Gefechte führen. Aber sie waren daher von ihren Sanktionen etwas eingeschränkt. Sie mussten es also mehr mit Terrorismus versuchen. Immer mal wieder mal ein Anschlag, mal eine Attacke. Vielleicht völlig ohne Bekennerschreiben. Und dann müsste es funktionieren. Sie haben es sich dann folgendermaßen überlegt mit dem dritten Schritt dann. Nehemia 4, Vers 5. Unterdessen sagten sich unsere Feinde, bevor sie überhaupt wissen, was geschieht, werden wir mitten unter ihnen sein, sie töten und ihrem Werk ein Ende machen. Also Terroranschläge im Geheimen, geplant, irgendwo eine Bombe platziert und dann im rechten Moment geht die hoch und keiner weiß, wer es war. Die Jerusalemer Bevölkerung wird also nun massivst mit dem Tod bedroht, nur weil sie eine Stadtmauer aufbauen wollen. Die wollen ja gar keinen Krieg führen. Die wollen ja niemandem von den umliegenden Völkern das Land streitig machen oder die Regierung stürzen. Die wollen nur einen Ort, wo sie anbeten können, ohne dass sie permanent dem Tod ins Auge schauen müssen. Und das ist so aktuell. Es betrifft uns in Deutschland jetzt zwar nicht so unmittelbar, aber wir können nicht daran vorbeischauen, wenn tagtäglich, also das heißt jeden Tag, 400 Christen auf dieser Welt getötet werden. Nur, weil sie an Jesus glauben. Jede Woche sterben in Ländern wie Indonesien, China, Nordkorea oder Vietnam 3000 Christen den Märtyrertod. Jede Woche. Und von diesen Leuten geht ebenfalls keinerlei Bedrohung aus. Die möchten nicht die chinesische Regierung stürzen, liebe Zeit. Sie möchten einfach nur ihren Glauben leben. Und dafür werden sie getötet. Und das sind welche von uns, die hier gelüncht werden. Das sind unsere Brüder und Schwestern, die hier mit dem Leben dafür bezahlen, dass sie Jesus vertrauen. 500 Jahre später ungefähr deckt Paulus, der Apostel, den Ephesern gegenüber eine ganz andere und viel subtilere Form von Terroranschlägen der christlichen Gemeinde gegenüber auf. Paulus stellt sehr nüchtern und sehr offen fest, dass wir es mit Mächten und Gewalten der Finsternis zu tun haben. Dadurch will der Teufel versuchen, Gemeindearbeit zu verhindern, aufzuhalten, es massiv zu blockieren, dass Gemeinde Jesu auf dieser Welt weiter gebaut werden kann. Wir leben in Deutschland zwar in einem sehr, sehr freien Land, aber sind vor diesen Anschlägen des Teufels nicht geschützt. Wir sind nicht davor bewahrt. Es ist deswegen in Deutschland noch lange kein Paradies für die christliche Gemeinde. Das können wir uns einfach abschminken, diese Vorstellung. Sie entspricht nicht den Tatsachen. Nun, das waren die Widerstände, die von außen herangetragen werden, die auch wir an manchen Stellen wahrnehmen können, weltweit als massives Problem, in Kanton an manchen Stellen ebenfalls als Widerstand. Aber neben diesen Angriffen von außen wird auch auf einmal in den eigenen Reihen eine seltsame Form von Widerstand gegen dieses überlebenswichtige Bauvorhaben deutlich und sichtbar. Ganz eigenartig, dass sich ein Widerstand auch so zeigen kann. Von Nehemia wird es mit diesen Worten beschrieben. Und das Volk von Juda sprach, die Lastenträger sind mit ihrer Kraft am Ende. Aber es gibt noch so viel Schutt. Wir können die Mauer nicht weiterbauen. Da haben sie doch tatsächlich Tag und Nacht geschuftet, haben alles gegeben, sich reingekniet, um die Lücken der Stadtmauer wenigstens halbwegs schließen zu können. Aber jetzt sind sie mit ihrer Kraft am Ende. Sie fühlen sich völlig zerrieben zwischen diesen drei riesigen Herausforderungen. Einerseits muss die Mauer gebaut werden. Sie wissen, ihr Überleben hängt an der geschlossenen Mauer. Und das Zweite, diese permanenten feindlichen Attacken und Angriffe und Widerstände. Und das Dritte, es liegt noch so viel Schutt in der Stadt. Und so stehen sie auf einmal, die eigentlich bauen wollten, die sich investieren wollten. Sie stehen vor einem Berg von Problemen und kommen da einfach nicht mehr vom Fleck. Sie überblicken es in keiner Weise mehr. Sie sind kraftlos und überfordert und dabei resigniert. Wie schnell kann das gehen, dass wir in dieses Fahrwasser gelangen? Und ich selber kenne das nur zu gut aus eigener Erfahrung. Und ich weiß, dass es in der Gemeinde vielen so geht. Kraftlosigkeit oder Müdigkeit. Sicher, wir denken an diesen großen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Das ist nicht der Punkt. Wir sehen das ja, dass wir hingeschickt werden, in diese Welt hingeschickt werden, in unser Markgräflerland, um möglichst viele Menschen für Jesus zu gewinnen. Das geht uns doch schon in Fleisch und Blut über. Das ist doch unser Anliegen. Dass Menschen auf der ganzen Erde, und die geht hier los, die Nachfolger von Jesus werden. Aber wir haben keine Energie mehr. Wir sehen unsere Verantwortung der nächsten Generation, den Weg zu bahnen, dass sie auch auf ihre Weise eine lebendige Beziehung zu Jesus finden und leben können. Aber wir fühlen uns zu kraftlos und zu schwach, um uns dafür auch noch zu investieren. Wir wissen, dass es die Idee und die erklärte Absicht von Jesus ist, dass jeder einzelne Christ seine Begabung einsetzt. Aber wir wissen nicht, woher wir dazu auch noch die Kraft aufbringen sollen. Wir lesen es ja immer wieder, dass die Gemeinde davon lebt, dass sich jeder Einzelne einbringt. Aber wir sehen uns mit unserer Kraft am Ende. Und wenn wir dann noch drüber reden und nachdenken, wie wichtig es ist für die weitere Entwicklung unserer Gemeinde, dass wir geeignetere räumliche Möglichkeiten bekommen, dann können wir doch nur verständnislos den Kopf schütteln. Wie soll das denn auch noch gehen? Bauen. Sie sehen, Resignation in den eigenen Reihen ist mindestens so gefährlich wie der Feind nach außen, von außen. Resignation wirkt zersetzend. Wir dürfen uns aber nicht an diesen Zustand der Resignation gewöhnen, denn sonst verfehlen wir doch als Gemeinde unseren Auftrag. Der Ursprung des Wortes Resignation ist im Lateinischen resignare. Beschreibt, wie die Feldzeichen, also die Signa, herabgetan werden, runtergenommen werden. Das war das Zeichen für die Gegner der Kapitulation. Wenn die Standarten runtergeholt werden, weiß der Gegner, die hießen die weiße Flagge. Die gehören uns. Das kann nicht die Lösung für einen Christen sein, vor dem Feind zu kapitulieren. Die Feldzeichen runterzunehmen. Aber wie kommen wir aus dieser Resignation wieder raus? Wie kommen wir davon weg? Da hilft uns, und das merken wir sehr schnell, da hilft uns kein autosuggestives Bob der Baumeister. Yo, wir schaffen das! Oder im Englischen, yes, we can! Da wird man nur Präsident. Aber wir werden nicht das Bauprojekt fertig kriegen. Das gelingt nicht so autosuggestiv. Ja, wir mobilisieren unsere inneren Energien, die wir noch haben könnten. Wir tun mal so, als ob wir sie hätten. Ja, wir will denn schon Präsident werden? Das ist nicht das Ding von uns. Es hilft uns auch nicht, dass wir uns vermeintliche Stärke einreden oder uns gegenseitig auf die Schultern klopfen. Halb so schlimm. Und jetzt packen wir es erst recht. Sie haben bestimmt auch schon die Erfahrung gemacht, dass bei Resignation nicht positives Denken hilft. Dass wir uns vors Auge stellen, was wir alles schon geschafft haben. Und das Glas ist in Wirklichkeit doch halb voll. Wenn die Kraft weg ist, hilft das alles nicht mehr. Es gibt nur eine einzige Lösung. Wir brauchen neue Kraft. Alles andere ist keine Option. Die Arbeit darf nicht liegen bleiben. Der Schutt muss weg. Also brauchen wir eine neue Kraftquelle, die hier aus der Resignation wieder rausführt. Vielleicht konnte sich Nehemia an diese Worte des Propheten Jesaja erinnern, mit denen er schon einige Jahre zuvor den Kraftlosen und Müden Ermutigung zugesprochen hat. Jesaja sagte, nach der Elberfeld-Übersetzung ins Deutsche wiedergegeben, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Und selbst wenn Nehemia diesen Vers nicht mehr in Erinnerung hatte oder gar nicht kannte, öffnet uns genau dieser Vers doch den Blick aus dieser Kraftlosigkeit und Resignation wieder hinaus. Wie können wir vorankommen? Nun, die Juden um Nehemia wenden sich in ihrer Kraftlosigkeit durch die schwere Arbeit an den Herrn der Baustelle, an denjenigen, der sie erstmal eingestellt hat. Und da können sie auf einmal mutig vorangehen. Nehemia hat aufgeschrieben, doch wir beteten zu unserem Gott und bewachten die Stadt Tag und Nacht, um sie vor ihnen, also den Feinden, zu schützen. Sie haben sich zum Gebet getroffen, in der Kraftlosigkeit, in der Resignation. Denn wenn einer helfen kann, dann nur er. Wenn irgendwoher neue Kraft kommen soll, dann doch nur von ihm. Das ist doch auch die Richtung für uns, oder? Wenn wir mit der Kraft am Ende sind, wie es in dem Lied vorher kam, wenn der Sturm tobt, kommt und die Wellen toben, dann bist du es, der uns Hoffnung zuspricht. Ich schaue auf dich, such dein Angesicht. Jesus, es ist deine Arbeit. Es ist dein Reich, an dem wir bauen. Wir sind kraftlos und müde. Aber erfrische uns wieder. Lass uns neu in deiner Macht und Stärke unseren Auftrag erfüllen. Jesus, unsere Kraft reicht nicht. Unsere Zeit reicht nicht. Unser Geld reicht nicht, um das alles anzupacken, das nötig wäre, um noch mehr Menschen mit dir bekannt zu machen. Es reicht nicht hinten, es reicht nicht vorne, Jesus. Aber wir erwarten, dass du uns mit dem allen beschenkst. Du bist die Quelle. Und wir erwarten alles von dir. Bewahre uns vor Resignation und Mutlosigkeit. Und erfrische uns durch deine Gegenwart. Das ist das Gebet der müden Leute. Nehemia hat diese Resignation und Kraftlosigkeit unter seinem Volk ja ebenfalls wahrgenommen. Und ich finde es sehr interessant, wie Nehemia, der die Führung übernommen hat, mit diesem Problem umgeht. Er lässt die müden Leute nicht einfach weiterbauen. Nehemia weiß genau, wenn die jetzt weiterbauen, dass diese verzagte und ängstliche Stimmung sich lähmend auf das Volk und damit auch auf die Arbeit legen wird, dann geht's kaputt. Und das darf auf keinen Fall passieren, dass die Resignierten den Fortgang der Arbeit gefährden. Aber Nehemia lässt die Resignierten auch nicht einfach nur liegen auf der Seite und übergeht sie. Was er tut, ist hochinteressant. Er holt jetzt die Entscheidungsträger zusammen, also die Vorsitzenden von den einzelnen Sippschaften, und erinnert sie und über sie hinaus das ganze Volk an die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes. Das ist seine Strategie. Er sagt im 8. Vers, immer nach der deutschen Zählung, die englische weicht hier ab, das haben Sie bestimmt schon gemerkt, ja? Er sagt Folgendes: Fürchtet euch nicht vor ihnen, sondern denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und kämpft für eure Freunde, eure Familien und euer Zuhause. Das ist für diese müden und kraftlosen Leute die größte Ermutigung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Der Gegner ist mächtig und die Kraft gering. Aber auf unserer Seite steht der lebendige Gott. Und dieser Gott tritt für uns ein. Er gibt Kraft. Er lässt die Feinde besiegen. Er wird auch mit unserer Schwachheit sein Ziel erreichen. Deshalb können wir uns mutig an die Arbeit machen, weil er selber es ist, der Gelingen schenkt. Und ich finde es sehr erfreulich, fantastisch geradezu, dass das Volk sich auf diese Ermutigung des Nehemia hin wieder ans Werk macht. Ermutigt und gestärkt packen die Arbeit wieder an. Sie möchten eben nicht boykottieren, blockieren oder schlechte Stimmung verbreiten. Sie lassen sich ermutigen und ziehen voll mit, weil sie Gott am Werk sehen. Sie schließen die Reihen wieder an der Mauer und arbeiten mit großem Eifer an ihrem Platz. Die eine Hälfte, so wird es beschrieben von Nehemia, sehr faszinierend, die eine Hälfte ist mit der Arbeit an der Mauer beschäftigt und die andere Hälfte steht zur Abwehr der Feinde mit den Waffen bereit. Und die Lastenträger? Da wurde gerade eben noch berichtet, die haben keine Kraft mehr. Und gerade von denen heißt es auf einmal, die tun mit einer Hand ihre Arbeit. Und mit der anderen tragen sie noch zusätzlich die Waffe. Da ist überhaupt keine Spur mehr von Resignation. Sie sind wieder voll dabei. Da hat sich das Blatt völlig gewandelt, weil sie miteinander den großen Gott entdeckt haben. Und diese Entdeckung verleiht ihnen nun auf einmal Kraft und neuen Mut. Und da liegt genau auch unsere Chance für uns heute. Auch uns könnte vor den großen Herausforderungen, vor denen wir als Gemeinde stehen, Angst und Bange werden. Jeder Einzelne kennt hier seinen Bereich. Allein wenn ich ans Connection denke, unser Jugendzentrum mit dem riesigen Auftrag, die Jugend unserer Stadt zu erreichen, und Projekte und Ziele und wenig Kraft. Wenig Möglichkeiten, wenig Mittel, wenig Mitarbeiter. Da könnte ein Zerreißen in dieser Anspannung. Und so hat jeder Einzelne wahrscheinlich seinen Bereich vor Augen und merkt die Begrenzung und die großen Ziele und steht genau an der Stelle wie die damals. Da sehen wir unsere Kraftlosigkeit und den Mangel an Mitarbeitern, den Mangel an Finanzen. Und vielleicht stoßen wir auch schon auf manche Widerstände von außen oder gar aus den eigenen Reihen meinetwegen. Aber letztlich ist es Gott selber, der uns als Gemeinde für sich gebrauchen möchte. Er sehnt sich danach, durch uns in unserer Zeit Menschen für sich zu gewinnen. Wenn er uns diesen Auftrag gibt, dann ist er auch für das Gelingen verantwortlich. Und dafür braucht er nun jeden Einzelnen von uns. Die einen bauen kräftig an ihrer Baustelle, von Gott selber motiviert und gestärkt, und die anderen halten im Gebet Wache und tragen damit ihren Teil zum Gelingen des Gesamten bei. Aber miteinander können so auf diese Art und Weise Widerstände abgewehrt und die Kraftlosigkeit überwunden werden, weil alle mitziehen, die Reihen sind geschlossen. Haben Sie Ihren Platz bereits gefunden? Den Platz, an dem Gott Sie in diese Reihe gestellt hat, an dem Gott Sie einsetzen möchte, Sie beschenken und auch ausrüsten möchte. Sonst lassen Sie uns ins Gespräch kommen darüber. Der große und allmächtige Gott kann selbst durch einen kleinen Beitrag etwas Wesentliches erreichen, dass er seinem Ziel näher kommt. Dieses Ziel hat Paulus dem Timotheus sehr markant ins Stammbuch geschrieben. Gott möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Und dazu braucht es jeden. Und ich stelle mir das mal so vor, wenn wir uns dann später mal im Himmel zusammensetzen werden, so ein FEG-Kanton-Klassentreffen haben oder wie auch immer und darüber nachdenken, wer alles hier an diesem Bauabschnitt unserer FEG-Kanton Jesus gefunden hat. Ich glaube, wir werden staunen, wozu Gott uns gebrauchen konnte. Und wir werden bei diesem FEG-Klassentreffen mal miteinander nachdenken und uns erinnern. Weißt du noch, dass wir so wenige Mitarbeiter waren? Und weißt du noch, wie wenig Geld wir hatten? Dürfen wir keinem verraten? Und weißt du noch, dass uns das irgendwie alles zu viel war? Unglaublich, unglaublich, wie unser großer Gott das geschafft und unsere Gebete erhört hat. Er hat uns immer wieder neuen Mut gegeben und neue Kraft, Widerstände zu überwinden. Dieser Gott ist doch einfach der Knüller, oder? Er ist unvergleichlich, einzigartig, mit so wenig Möglichkeiten, so viel zu erreichen. Das schafft nur er. Es ist ein Glück, ihm zu dienen und mit unseren kleinen Möglichkeiten uns ganz für ihn zu investieren. Lasst uns beten. Jesus, du siehst uns in diesem Spagat, in dem wir uns befinden, dass wir wenig Möglichkeiten haben und wenig Mittel und wenig Energie und vielleicht sogar schon damit am Ende sind. Und andererseits diesen riesigen Auftrag sehen, den du uns gegeben hast, wo wir so zwischendrin hängen und nicht wissen, wie wir damit klarkommen können. Aber ich danke dir dafür, dass du uns den Blick auf dich richtest, dass du es bist, der hier an der Arbeit ist, der uns als Werkzeuge, als Mittel, als Instrumente gebrauchen möchte, um diesen Auftrag zu erfüllen. Aber du bist es, der wirkt, der das Wollen und das Vollbringen schenkt, die Kraft gibt dafür, die Motivation und das Durchhaltevermögen. Und da schenk uns, dass wir an unserem Platz hier ebenfalls dich sehen, über dich ins Staunen geraten, deine unbegrenzten Möglichkeiten entdecken können, bei dir selber dieses Auge im Sturm finden, zur Ruhe kommen können, um dann gestärkt und ermutigt uns für dich zu investieren, unser Leben dir hinzugeben, dass du etwas mit uns machen kannst, mit geringen Möglichkeiten, mit kleiner Kraft, Wunder vollbringen kannst, um dein Ziel zu erreichen, dass es noch mehr Menschen werden, hier in unserem Markgräflerland, im Schwarzwald, an unserem Platz, Menschen dich zu gewinnen für dich selber, dein Reich zu bauen. Lass uns dich als den Bauherrn niemals aus dem Auge verlieren. Amen.